reinspaziert, Herr Warnecke. Guten Tag.
Hallo, Herr Flügge. Schön, Sie wiederzusehen.
Grüße Sie, Herr Warnecke. Sie haben es schon gesehen. Wir begrüßen heute erneut wieder einen Gast. Diesmal nicht aus der Politik, sondern aus einem anderen Betätigungsfeld. Bert Schulz ist bei uns von der TAZ.
Ja, freut mich. Danke für die Einladung.
Freut mich, Sie hier zu sehen. Hallo, Herr Schulz.
Herr Schulz ist Leiter der Berlin-Redaktion der TAZ. Schon wie lange? Schon recht lang, ne?
Schon 10 Jahre,
ja. Ja, 10 Jahre. Und Sie beobachten und beschreiben für die TAZ das Berliner Politikgeschehen ganz intensiv und sehr nah dran. Und jetzt parallel zur Bundestagswahl waren ja nun auch die Abgeordnetenhauswahlen in Berlin. Und wir haben Sie heute eingeladen, weil wir aus Berlin heraus nach Deutschland gucken wollen. In Hinblick auf wohnungspolitische Themen, auf Wohnthemen, aber auch mal ein bisschen diese Eigentumsdebatte, die sich in Deutschland gerade hier abspielt, ein bisschen aufbauen wollen. Ganz konkret, es gab ein Volksbegehren in Berlin zum Thema deutsche Wohnen enteignen.
Es gab sogar einen Entscheid.
Es gab einen Entscheid. Vielen Dank für die Korrektur. Ich bin da ganz entspannt. Herr Warnecke ist auch immer dabei, mich zu korrigieren.
Ja,
meist zu Unrecht.
Das geht mir wahrscheinlich wieder Schulz. Also zu Unrecht, das ist eine, aber also Fehler muss man einfach korrigieren. Ein bisschen Präzision muss eigentlich schon sein.
Amen.
Nicht so locker welche moderieren, sondern einfach mal Präzision.
Aber ich sage es deswegen, weil es gab ja schon, es ist der zweite Entscheid im mietenpolitischen Bereich, ne? Und der erste tatsächlich wurde ja abgeräumt vom Senat 2015, als auch Initiativen gesagt haben, wir wollen ein Mietenmoratorium haben. Da kam es gar nicht erst zum Entscheid, weil der Senat gesagt hat, wir können uns da gar nicht dagegen stellen. Das wurde abgeräumt. Diesmal kam es zur Entscheidung. Es wurde abgestimmt am 26. September und die Entscheidung war sehr, sehr eindeutig gegen die Position des Senats und gegen die Position auch der jetzt wahrscheinlich designierten regierenden Bürgermeisterin Giffey.
Und was?
Nicht mal dafür.
Bitte.
Da glauben Sie eigentlich, das ist eine Entscheidung, Sie haben das gerade so vielleicht nur so nebenbei formuliert, eine Entscheidung gegen den Senat war, würde ich nämlich auch so sehen, oder war das tatsächlich eine Entscheidung für Enteignung?
Es war, glaube ich, beides. Also es gab eigentlich nur eine Partei im Senat, die gesagt hat, wir unterstützen diese Position 1:1, das war die Linke. Die SPD, Franziska Giffey, hat das sehr deutlich ausgeschlossen, obwohl es in der SPD auch deutliche Befürworterinnen gibt. Das ist nicht so, dass es die da sehr, sehr eindeutig die Position ist. Da gab es Abstimmungen auf dem Parteitag. Und bei den Grünen weiß man es ja nicht so richtig, was sie wollen. Ich teile aber ihre Einschätzung nicht, dass es so eine Art Protestwahl war, sondern ich glaube tatsächlich, es war ein Ausdruck eines Unmuts über eine Situation, die sich seit 10, manche sagen 15 Jahren abzeichnet, nämlich die steigenden Mieten. Und es war der Ausdruck eines Unmuts von vielen Bürgerinnen und Bürgern, die eben Mieten zahlen, dass sich die Politik sich dieses Themas nicht annimmt. Also es ist für mich kein Protest oder keine Ablehnung einer Politik eines Senats, sondern es ist der Ausdruck einer Sehnsucht, dass sich die Politik eines Themas annimmt, was sie bisher zumindest im Bund sehr wenig getan hat. Im Land, muss man sagen, versuchen sie es, aber sie sind an ihre Grenzen gestoßen.
Aber der Bund hat doch, füllt mir jetzt sofort nur Widerspruch ein, reichlich Maßnahmen ergriffen. Also ich meine, wir haben seit Jahrzehnten ein soziales Mietrecht. Die Miete darf im Mietverhältnis nicht über die ortsübliche Vergleichsmiete hinaus erhöht werden. Die ist in weiten Teilen von Berlin im Bereich von 6-7 Euro. Das ist jetzt, weiß Gott, nicht überhöht. Ich meine, die TAZ ist in der Zeit wahrscheinlich um einiges teurer geworden, verglichen mit den Mietsteigerungen. Kann natürlich auch sein, dass die Qualität der TAZ sich im Laufe der Jahre immens gesteigert hat.
Und
das
ist
deswegen, das Papier zum Beispiel, Papier wird auch teurer. Ja, jetzt muss ich sagen. Da haben wir schon was und wir haben im Bund die Mietpreisbremse bekommen. Also wir haben ja jetzt sozusagen eine Anknüpfung der Neuvertragsmieten an die Bestandsmieten. Dazu sagen, da wurde nichts getan, finde ich, ist das ist schlicht falsch.
Naja, es hat sich de facto auf den Markt nicht wirklich ausgewirkt. Ne? Sie sprechen zu Recht an, es gibt viele Bestandsmieten, die sind noch vergleichsweise niedrig, in Berlin als auch in anderen großen Städten. Aber die Problematik, dass Wohnungen zu Renditeobjekten geworden sind, im Grunde genommen seit der Finanzkrise 2007, 2008, die hat sich ja dahingehend ausgewirkt, dass erst in den großen Städten die Angebotsmieten deutlich gestiegen sind. Und dieses Problem verlagert sich jetzt ja, oder nicht verlagert, sondern das erkennt man jetzt ja auch in vielen kleineren Städten inzwischen schon. Also
aber ganz viele Teile hier durcheinander.
Schauen Sie sich die Mietsteigerung der Angebotsmieten.
Lassen Sie noch mal kurz.
Schauen Sie mal die Mietsteigerung in Berlin in den Angebotsmieten an. Die haben sich in den letzten 10 Jahren tatsächlich verdoppelt. Das heißt nicht, dass die Leute, die in den Wohnungen wohnen, viel mehr zahlen, da ist es noch einigermaßen moderat. Aber die Menschen, die nicht mehr in ihren Wohnungen wohnen können oder die irgendwo hinziehen wollen, die stehen vor dem Problem, dass sie einfach sehr, sehr viel mehr Geld für Miete ausgeben müssen, als sie sich eigentlich leisten können, weil sie gerade in Städten wie Berlin nicht so richtig viel verdienen.
Also ja, hauen Sie haben so viele Sachen jetzt angesprochen, da aber, muss man ja mal abschichten.
Ja, aber Herr Warnecke, mit dem Hinweis um kurze Antwort bitte, weil wir uns jetzt schon gleich in ein Thema rein verfressen haben. Das ist ja auch wünschenswert. Sie beide haben ja auch wunderbarerweise hier ihre vorhersehbaren Rollen gefunden. Aber ich wollte auch noch über andere Dinge sprechen.
Das ist keine Rolle. Ich glaube,
naja, also ihre Position. So ein, deswegen ernst, ne? Mit der Bitte um kurze Antwort, weil
ja ganz kurz.
Also, geneigte Podcast-Hörer
jetzt haben Sie mir
kennen
schon die
das natürlich
der Zeit
auch schon
für die Antwort weggenommen durch diesen Hinweis.
Ich stoppe jetzt. Ab jetzt.
Also ich halte die Aussage für falsch. Wie Sie die Mieten, jetzt habe ich schon ganz vergessen durch Ihren Einwurf, Herr Flöge, was er alles gesagt hat.
Das können ich kann es gerne nochmal wiederholen.
Wir haben in Berlin im vergangenen Jahr Mietpreissteigerungen gehabt von unter 2%. Also da sind keine Mieten explodiert. So, dann bei der Frage.
Welche Mieten meinen Sie jetzt? Die Angebotsmieten oder die Bestandsmieten?
Wenn ich von Mieten rede, rede ich immer von Mieten. So, aber das sind ja, die Bestandsmieten.
Die Bestandsmieten, ja.
Angebotsmieten gibt es auch nicht. Das ist eine Wortkreation. Das ist einfach Blödsinn. Es gibt Angebote, aber es sind keine Mieten. Das ist einfach falsch. Damit will man nämlich schon etwas transportieren. Das ist sogenanntes Framing. Man möchte nämlich sagen, ein Angebot ist nur ein Angebot. Es wird durch die Annahme zu einer Miete, aber eine Angebotsmiete gibt es schlicht und ergreifend nicht. So, die Angebotsmieten, muss man sich auch mal angucken, sind auf maximal 10% oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete gedeckelt. Ob die jetzt in den letzten 10 Jahren rauf oder runter gegangen sind, ist erstmal nebensächlich. Wir haben in Berlin eine verdammt niedrige ortsübliche Vergleichsmiete. Und jetzt kommt nämlich der nächste und dritte und dann höre ich auch auf. Wichtiger Punkt, im Vergleich zu den Haushaltsnettoeinkommen sind die Mieten vergleichsweise geringer angestiegen. Das heißt, die Menschen auch in Berlin haben von ihrem Haushaltsnettoeinkommen nach Bezahlung der Miete immer mehr übrig. Und zwar Jahr für Jahr, auch in den vergangenen 5 Jahren. Und deswegen, glaube ich, ist dieser ganze Bogen, den Sie da gefahren haben, der ist empirisch widerlegt.
Ja, das mag vielleicht so sein, wenn Sie das so sehen, aber de facto ist es ja so. Es ist ja de facto so, wenn Sie jetzt versuchen, eine Wohnung zu finden auf dem Markt, dann kriegen Sie nichts mehr unter 15 Euro pro Quadratmeter. Also ganz ehrlich, wenn Sie gucken Sie mal rein in die Angebote.
Stimmt nicht.
Schauen Sie rein.
Sie
kriegen auf dem freien Markt nichts unter 15 Euro pro Quadratmeter. Und Sie haben, man muss auch schon sagen, diese Maßnahmen, die vom Bund ergriffen wurden, die Mietpreisbremse, die ist zwar gut gewollt, aber sie funktioniert in der Praxis einfach nicht, weil die Leute Angst haben, überhaupt eine Wohnung zu finden. Die Leute gehen doch auf die Straße.
Ich weiß, Sie wollten ansetzen, deswegen habe ich Sie schon präventiv gestoppt, weil ich kennen Sie ja mittlerweile gut genug. Da, ja. Aber Herr Schulz, Sie auch jetzt, also ja, wichtige Diskussion, aber machen Sie erstmal weiter.
Was war das denn jetzt? Also 15 Euro ist nicht korrekt.
Nee, die Summe stimmt nicht. Da muss man jetzt auch nochmal abschichten, weil es ist ja nicht so, dass es auf einmal jetzt grundsätzlich in Berlin keine Wohnung unter 15 Euro netto kalt gibt. Das stimmt ja auch nicht.
Schauen Sie doch mal in die Portale rein. Gucken Sie mal, was Sie finden. Gucken Sie mal, was die Leute zahlen. Also, da gibt es Wohnungen, die werden zu Preisen vermietet.
Ja, aber Herr Schulz, Moment mal, stopp. Also ich suche ja auch gerade nach einer Wohnung. Ja, und jetzt ist es so, dass also nicht jeder
schauen Sie, bei mir in
August oder in der Mommsenstraße in Charlottenburg oder in Mitte wohnen.
Bei mir,
das
im,
ist,
Kiez,
sieht es
bei mir
nicht
im Kiez, Pankow, hängt ein Zettel. Da steht drauf, Belohnung 2000 Euro. Eine Familie, ein Kind, gut verdient, zahlt bis zu 2000 Euro Miete im Monat, freiwillig, für eine 90 Quadratmeter Wohnung plus. Okay, mit Balkon gerne und Altbau. Aber trotzdem, für eine 90 Quadratmeter Wohnung 2000 Euro plus zu zahlen und dazu auch noch 2000 Euro Belohnung freiwillig in den Raum zu stellen, das ist der Ausdruck einer Not, die zeigt.
Aber Herr Schulz, Sie wohnen in Pankow da auch in einer sehr beliebten Gegend, so wie ich unterstelle, und es kann nun eben nicht.
Jede Gegend in Berlin ist inzwischen beliebt. Sie können doch nicht mal mehr in den Plattenbauten in der Außenvermietung finden. Also es ist doch jetzt nicht so, dass man Berlin sagen kann, der Innenstadtring, da ist alles toll. Lichtenberg ist inzwischen ein Bezirk geworden, wo viele Menschen hinziehen würden, wenn sie es noch könnten.
Also
Spandau ist
jeder mal googeln, für was für Mieten angeboten werden. Zweitens muss man sagen, und darauf kommen wir eigentlich her. Wir haben ein gesetzliches Instrument, das jedem, der einen Mietvertrag abschließt, ermöglicht, eine Sekunde später die Miete auf 10% oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete zu senken. Das heißt, egal was da bei ImmoScout oder sonst wem im Internet steht, rechtlich ist das keine durchsetzbare Miete. Und damit ist es eigentlich auch keine relevante Größe. So, das Zweite ist, die Situation, die Sie beschrieben haben, die kenne ich und ich will die auch gar nicht bestreiten. Nur was, bitteschön, um diese Situation zu ändern, brauchen wir doch nicht eine Mietpreisbremse, sondern wir brauchen mehr Wohnraum. Wenn Sie jetzt die privaten Vermieter, die ihr Vermögen einsetzen, um Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Mhm. Wenn Sie die jetzt noch gängeln, wird es doch hinterher nicht noch mehr Wohnraum geben. Wir wollen doch die von Ihnen beschriebene Situation, dass es schwierig ist, eine günstige Wohnung in einem Quartier zu finden, lösen. Und das löst man doch nicht mit den Vorschlägen, indem man sagt, wir brauchen noch mehr Gängelung der privaten Vermieter.
Herr Schulz, Sie dürfen jetzt klar. Ich möchte aber Ihre Antwort nochmal mit einer Frage verbinden. Ja? Also wir haben ja jetzt gerade während der Koalitionsverhandlungen in Berlin, aber auch im Bund gehört, dass sozusagen aus dem linken Spektrum dieser Aufruf zu mehr Bauen, Bauen, Bauen häufig beantwortet wurde mit, das ist eine tolle Parole, aber die hilft im Prinzip nicht. Vielleicht könnten Sie darauf nochmal eingehen, auf dieses Echo auf Bauen, Bauen, Bauen.
Das Problem mit Bauen, Bauen, Bauen ist natürlich, zum einen mal, es dauert eine Weile. Es ist ja nicht so, das ist ja auch die Problematik, das ist gerade die Problematik, die Sie angesprochen haben. Es dauert einfach eine Weile, um Wohngebiete auszuweisen. Es hat eine Weile gedauert, bis die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften überhaupt in der Lage wieder waren, Wohnungen zu bauen. Da gab es ja keine Planungsabteilung, da gab es nichts. Also zum einen Antwort, es dauert, wenn man jetzt eine große Offensive startet, in Anführungsstrichen, ich finde diese Kriegsmetaphern immer schwierig, aber lassen wir mal so, dann würde man mindestens noch 5 Jahre warten müssen, bis diese ersten Wohnungen im großen Stil hier auf den Markt kommen. Vielleicht geht es auch in 4 oder vielleicht auch in 3, aber es würde eine Weile dauern. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass im Zuge der, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, in der Finanzkrise, die Bodenpreise immens gestiegen sind. Also wenn Sie jetzt Wohnungen bauen, dann kriegen Sie die nicht für die im Moment durchschnittliche Miete von 79 € angeboten.
Also die kriegen Sie wegen der Baupreise.
Die kriegen Sie nicht
wegen der Baupreise.
Die kriegen Sie nicht
hin. Aber also nicht nur die Baupreise.
Beim Boden bekämen Sie es hin. Sie bräuchten nur das Tempelhofer Feld zu nehmen hier in Berlin.
Ja, Sie bräuchten landeseigene Grundstücke, die Sie haben müssen, um sie bebauen zu können. Und diese landeseigenen Grundstücke sind in dem Maße überhaupt nicht mehr vorhanden. Das heißt, de facto müsste auch das Land diese Grundstücke umsonst mehr oder weniger rausgeben. Aber das Problem ist, Neubau.
Das kann es doch dem eigenen landeseigenen Unternehmen geben. Das wäre ja gar kein Problem. Ich meine, das ist doch. Also bitte, Sie wollen mir doch jetzt nicht sagen, dass das Land einen Kaufpreis vom landeseigenen Wohnungsunternehmen haben möchte. Und das Tempelhofer Feld, wenn Sie das bebauen, bricht der Immobilienmarkt in Berlin zusammen, ja, weil die Immobilien nichts mehr wert sind. Ist doch kein Problem.
Sie können
doch
nicht das Tempelhofer Feld mit 200.000 Wohnungen bebauen.
Warum?
Weil das der Platz überhaupt nicht hergibt. Also Sie müssten ja Hochhäuser bauen. Zum anderen würde
da brauchen Sie keine Hochhäuser.
Er ist eine Fläche von 300 Hektar. Und,
aber die Randbebauung würde ja auch schon massiv Druck vom Kessel nehmen.
20.000 ne? Wohnungen. Das wäre quasi 10% der Summe der Wohnungen, die in den nächsten 10 Jahren gebaut werden sollen. Ob das massiv ist, würde ich jetzt mal ins Zweifel ziehen. Und damit müssen Sie im Grunde genommen eine Position killen, die von den Bürgern in einem Volksentscheid per Gesetz verabschiedet wurde.
Also machen wir jetzt, oder macht der Senat ja jetzt im Übrigen auch, ne, bei dem Volksentscheid Deutsche Wohnen enteignen, oder?
Na, der Volksentscheid Deutsche Wohnen enteignen hat einen großen Unterschied zum Volksentscheid Tempelhofer Feld. Es ist ja kein Gesetz, was verabschiedet wurde. Es ist ein Appell. Also der Tempelhofer Feld-Entscheid hatte zur Folge, dass unmittelbar danach ein Gesetz in Kraft trat, der das Verbot vorsah, auf dem Feld irgendetwas zu verändern. Der jetzige Entscheid appelliert an den Senat, alle Maßnahmen zur Vergesellschaftung von Unternehmensbeständen großer Immobilienunternehmen zu prüfen. Das ist der wesentliche Unterschied. Ob der Senat das umsetzt, ob man das überhaupt umsetzen kann, das wird die Zeit zeigen. Aber das eine ist ein Gesetz, was besteht, wo man sich als Politikerin und Politiker schwer tut, im Moment zu sagen, die Zeit ist um, wir brechen es jetzt einfach. Deswegen rödeln die ja auch alle so rum und sagen, wir brauchen eine neue Volksbefragung, wir müssen irgendwie die Menschen fragen, damit die uns erlauben, dass wir das Feld bebauen dürfen. Das geht aber nicht so einfach. Deswegen, aber das schweift jetzt total
ab.
Also ich würde sagen, selbst wenn sie 20.000 Wohnungen auf dem Tempelhofer Feld bauen, was viermal so viel ist, wie 2014 von der SPD und der CDU geplant wurde, also eine deutlich höhere Menge, dann würde das im Grunde genommen noch lange nicht zum Zusammenbruch des Wohnungsmarkts führen in dieser Stadt, weil die Nachfrage im Moment so immens groß ist, dass halt, wir sind glaube ich bei 0,3% Leerstand oder sowas, korrigieren Sie mich, wenn das irgendwie, also das heißt, selbst für eine gesunde Möglichkeit, Wohnungen zu tauschen oder zu wechseln, ist überhaupt im Moment nicht gegeben. Also wenn ich jetzt aus meiner Wohnung ausziehen möchte, einfach weil ich eventuell keine vier Zimmer mehr brauche, sondern nur noch zwei, dann zahle ich für eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Zweifelsfall mehr als für meinen alten Vertrag mit einer Vier-Zimmer-Wohnung.
Und da haben Sie doch schon ein Problem Ihrer politischen Forderung.
Wieso?
Ja, natürlich, weil es nämlich genau dazu führt, dass, das war ja nur ein Beispiel, aber ich greife das mal auf, dass Menschen wie Sie in einer Vier-Zimmer-Wohnung bleiben und nicht in eine Zwei-Zimmer-Wohnung gehen. Und wenn Sie jetzt den Preis regulieren wollen, müssten Sie ja eigentlich auch die Gegenleistung, nämlich die Flächenanzahl, regulieren. Wie viel Quadratmeter darf denn ein Berliner verbrauchen aus Ihrer Sicht? Oder ist es unbegrenzt?
Das hängt doch letztendlich. Also ich meine, da würde doch jetzt kein Mensch sagen, dass wir eine Legitimation geben, für wie viel Quadratmeter jemand zur Verfügung steht. Also dass es Probleme gibt, dass manche Wohnungen groß sind und andere Wohnungen klein sind, ist doch klar. Aber
das heißt, es wäre völlig in Ordnung für Sie, dass man eine Fünfzimmerwohnung preisgedeckelt als eine Person mietet, wenn man sich das leisten kann. Und das wäre dann eine sinnvolle Verwendung und Anwendung der Mietpreisbremse.
Ich glaube, das ist jetzt gerade ein Nebenkriegsschauplatz.
Überhaupt nicht. Doch, das ist absolut. Ein ganz elementares Feld.
Naja, aber also der Punkt ist doch eigentlich der,
Wir haben auch in Berlin einen steigenden Flächenverbrauch pro Kopf. Das heißt, die Menschen leisten sich immer mehr Wohnfläche. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen, dagegen anzubauen, dass sich Menschen immer mehr Wohnfläche leisten, das ist ja auch überhaupt nicht mehr nachhaltig, ökologisch, geschweige denn klimaschützend.
Ja, machen Sie das mal weiter.
Nö, das ist eine Feststellung.
Punkt. Ach so, gut. Ja, die Frage ist, wer leistet sich denn diese großen Wohnungen? Das ist ja der Punkt. Ne? Also wer leistet sich die, wer braucht die im Moment? Aber ich glaube, der Knackpunkt ist, wenn ich jetzt umziehen möchte, dann finde ich keine Wohnung, die zu diesem Preis, die deutlich billiger ist als die, was ich jetzt habe und die mir diesen Umzug schmackhaft machen würde.
Warum muss denn die Wohnung billiger sein?
Na, wenn ich aus einer Vierzimmerwohnung ausziehe und in eine Zweizimmerwohnung ziehe, dann zahle ich doch weniger Geld, sonst ziehe ich doch nicht aus.
Ja, ich meine, ich dachte in meinem Quadratmeterpreis. Also Sie möchten sozusagen denselben Quadratmeterpreis für Ihre Wohnung bezahlen, im selben Kiez, die sofort bereitgestellt werden muss.
Es geht überhaupt nicht ums Bereitgestellt. Es geht darum, dass im Moment der Markt so verzerrt ist, dass Menschen, die im Grunde genommen, weil sich ihr Lebensumstand, weil sich ihre Situation verändert hat, die einfach ihre große Wohnfläche, die sie mal hatten, nicht mehr brauchen. Ich wollte es nur als Beispiel
sehen. Und
jetzt umziehen wollen, wenn die sagen wollen, ich möchte gerne wohnen, ist einfach nur als Beispiel dafür, wie eng dieser Markt geworden ist.
Das ist kein Markt. Es ist doch kein Markt.
Also nee, aber jetzt müssen wir uns aber auch nicht verheddern. Gleichermaßen muss ich sagen, das Fahrrad vor 20 Jahren halt auch weniger gekostet, als das gleiche Fahrrad heute kostet. So, also ne, es ist schon so ein bisschen, also steigende Preise sind jetzt nicht grundsätzlich per se erstmal völlig absurd. Das verdrehen
wir ja auch gar nicht.
Ich weiß, aber
es war nur der Beispiel dafür, dass der Markt im Moment nicht vorhanden ist. Deswegen kamen ja von diesen 20.000 neuen Wohnungen auf dem Tempelhofer Feld. Die würden den Angebotsmarkt im Immobiliensektor keineswegs zum Erliegen bringen.
Also eigentlich kamen wir ursprünglich, Herr Warnecke, bevor Sie jetzt schon wieder ansetzen, von dem Thema Volksentscheid, Enteignung und Eigentumsdebatte, bevor wir hier so. Und jetzt habe ich vor kurzer Zeit gelesen, dass es auch eine Initiative oder verschiedene Initiativen gibt, wie nicht nur in Berlin, sondern auch bundesweit RWE enteignen. Ja, also es scheint jetzt meines Erachtens gerade auch im Trend zu sein, dass sich Leute zusammenfinden, die den Eigentumsbegriff beziehungsweise auch den in gewisser Weise Unternehmensbegriff hier in dem Bereich der Vorsorge, Energievorsorge oder Versorgung in Frage stellen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass Berlin häufig so ein bisschen als Labor oder als Startpunkt für gewisse Initiativen auf gesellschaftlicher Ebene fungieren. Herr Warnecke, ist sozusagen das Thema Eigentum in Deutschland sozusagen auf der Kippe?
Für mich klingt das ein Stück weit so, sage ich ganz ehrlich. Eigentum wird in Frage gestellt. Kevin Kühnert hat das ja relativ spitz auf den Punkt gebracht, dass man sich eben fragen müsse, mit welchem Recht überhaupt jemand mehr als die eine Wohnung sein eigen nennen könne, in der er selber wohnt. Und das ist aus meiner Sicht in zweierlei Hinsicht ein katastrophales Zeichen. Eins sollte jeder Deutsche wissen, dass ohne Eigentum es keine Freiheit gibt. Das war das Problem im Mittelalter. Menschen waren nicht frei, wenn sie kein Eigentum hatten. Wenn wir Eigentum abschaffen, schaffen wir auch automatisch die Freiheit ab. Finde ich einen ziemlich brachialen Ansatz. Und das Zweite ist, dass man die normalen Bürger, die vertreten wir bei Haus und Grund, die Eigentum bilden, die zum Beispiel als Handwerker keine deutsche Rentenversicherung haben, die können sich nicht so zurücklehnen wie Sie, Herr Flügge, sondern die brauchen eben eine Altersvorsorge. So, die werden jetzt aus dem Markt rausgedrängt, weil sie sich die ganze Zeit nur den Debatten ausgesetzt fühlen, ob man sie enteignet oder nicht. Und die, die jetzt investieren, das erleben wir Land auf Land ab, sind die großen Rentenfonds, internationale Portfolios, die kleinste Häuser in Deutschland aufkaufen, weil denen geht es nur noch um eine einzige Sache, ihr Geld irgendwo sicher anzulegen, keine negativen Zinsen zu bezahlen und Sicherheit davor zu haben, dass es nicht völlig den Bach runtergeht mit den Anlagen, die sie haben. So, und dadurch sind diese ganzen Vorschläge und Debatten führen nur zu einem.
Ja, ja, wir wollen nicht wieder zum anderen Thema zurückkommen.
Nein, also, aber das Wichtige ist, die Debatten führen auch über das Eigentum dazu, dass wir einen Immobilienmarkt bereit machen für Spekulation. Sie sind diejenigen, die die Spekulanten auf den Markt drücken.
So ich finde, Sie haben gerade das beste Argument für diese Enteignungsinitiative geliefert. Sie vertreten ja eine Klientel, die überhaupt nicht von dieser Problematik betroffen wäre. Also niemand nimmt dem Menschen sein Eigenheimchen weg, egal ob er drin wohnt oder nicht. Das ist überhaupt nicht die Rede. Wenn Sie sich diese Enteignungsinitiative anschauen, dann geht es hier um große Immobilienbestände. Und das haben Sie ja genau richtig ausformuliert. Es geht um große Immobilienfirmen, die auf den Markt drängen und die Preise ruinieren, weil sie gar nicht in dem Sinne agieren wie ihre Klientel, die sie vertreten, nämlich versuchen, eine wertbeständige Immobilie aufzubauen, zu erhalten, sondern sie gehen auf den Markt, kaufen, gucken, dass sie das Zeug relativ schnell wiederverkaufen. Also das, was Sie gerade ausgeführt haben, ist das beste Argument, diese Enteignungsinitiative eins zu eins zu unterstützen, weil sie nämlich dafür sorgt, dass ein Markt, der durch den Wildwucher des Kapitalismus, nenne ich es jetzt mal soweit.
Durch die Linkspartei, weil die Wohnung nämlich verkauft hat und deswegen kann man sie
Das war ein SPD-Senat, der die Wohnung
SPD
verkauft.
SPD und unter Linkspartei anderen. Gemeinsam.
Auch schlimmer. Die CDU in den 90ern. Also die Der Punkt ist doch der, wenn sie, also niemand trachtet demjenigen, der seine Altersvorsorge als Eigenheim, als Eigentumswohnung vielleicht auch zwei, vielleicht sogar drei angelegt hat. Niemand trachtet dem nach dem Eigentum. Das ist überhaupt nicht in der Debatte. Das steht auch nirgends drin. Selbst wenn RWE enteignet wird, wird der Eigentümer immer noch seine kleine Wohnung haben oder Omas Häuschen haben. Da haben Sie mit der Erbschaftssteuer eine ganz andere Problematik. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Sind Sie gegen die Erbschaftssteuer?
Ich wollte Ihnen nur sagen, dass die Problematik für die Übertragung des Geldes
man nicht übertreiben.
Die Schwierigkeit für die kleinen Eigentümer ist doch, dass sie über den Kamm geschert werden mit Immobilienfirmen, die überhaupt kein Interesse daran haben, in ihren Wohnungen irgendwas zu tun. Die sehen das einfach als
zustimmende Geste von Herrn Warnecke.
Die sehen das einfach nur als
Geste
Immobilien-
ohne Worte, aber
genau.
In
diesem Fall ist es doch genau richtig zu sagen, wir müssen auf einem Markt, der im Moment von großen Immobilienfirmen getrieben wird, der dafür sorgt, wo die Stimmung versaut wird, wo Leute im Grunde genommen Wohnungen nicht mehr als existenzielles Notwendigkeit betrachten, sondern als einfach eine Zahl, die ich auf meiner Liste habe, die ich meinen Aktionären bieten muss, dass man da eine Steuerungsmöglichkeit bekommt, das ist doch total wichtig. Und ich finde, da können sich eigentlich die kleinen Eigentumsbesitzer nur daran bedanken, dass man sich diesem Kapitalbegehren endlich mal entgegenstellt.
Nee,
dann können Sie natürlich immer sagen, wir haben eine Gefahr, weil das Eigentum und so weiter. Aber ganz ehrlich, die Möglichkeit, ein Eigentum abzuschaffen, ist in Deutschland sehr, sehr gering. Und die Gefahr, die Sie da sehen, die betrifft, wie gesagt, Ihre Klientel überhaupt nicht.
Ich will ja sogar anknüpfen jetzt. Ich will jetzt gar nicht jetzt mal Widerspruch machen jetzt. Nur dann müssen wir noch mal, wenn Sie das so sagen. Ich unterstelle jetzt einfach mal, das betrifft unsere Leute nicht. Ich sag Ihnen jetzt, ich könnte sagen, gefühlt ist es so, aber unterstellen wir mal, es bleibt für immer bei 3.000. Das weiß ich. Der betrifft erstmal Private nicht. Unterstellen wir mal, es bleibt auch bei den 3.000, wenn wir diese Gesetze erstmal haben. Dann muss ich mich doch trotzdem fragen über die vielen anderen Modalitäten, über die Signalwirkung, die davon ausgeht und die Tatsache, dass Steuergelder 40 Milliarden Minimum dafür verwendet werden, ist das eine vernünftige Wohnungspolitik? Das ist das Erste, was ich mich frage. Und das Zweite ist, warum haben wir dann noch die ganzen vielen anderen Gesetze, die Sie hier ständig wie die Mietpreisbremse und eine Verschärfung und was Sie da immer noch fordern? Sind doch genau die Komponenten, die dazu führen, dass die Privaten aufgeben. Die geben tatsächlich auf, die verkaufen ihre Häuser. Es ist einfach hinten und vorne treffen sie immer die Privaten mit allen Maßnahmen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass dieser Volksentscheid oder das Gesetz dahintran auch die Privaten nicht trifft. Es wird auch wieder die Privaten treffen. Das war immer so, das wird immer so sein. Und wenn Sie sagen, Sie wollen etwas gegen die internationale Spekulation mit dem Wohnungsmarkt machen, da bin ich ja sogar bei Ihnen. Nur dann machen Sie doch bitte schön was dagegen und höhlen Sie nicht den Eigentumsbegriff in Deutschland aus. Dann machen Sie doch bitte ein Antispekulationsgesetz oder ähnliches oder verpflichten diese Konzerne zu über was, die Sie alle mitgegründet haben als Linke, weil die Linke diese Wohnung überhaupt erst auf den internationalen Markt gebracht hat. Die waren vorher gar nicht da. Und da muss ich Ihnen an der Stelle klitzeklein widersprechen, lassen Sie dabei nicht die Privaten unter die Räder kommen, die Mehrheit ja, der Wohnungen
das haben wir jetzt
anbieten,
tatsächlich auch verstanden.
Ja. Aber so eine Enteignung ist das perfekte Antispekulationsgesetz, weil es auf der Grundlage des deutschen Grundgesetzes, das ja alle immer hoch in Ehren halten, eine Möglichkeit sieht, wie man Entwicklungen, die tatsächlich aus dem Ruder gelaufen sind in den letzten 15 Jahren, eindämmen kann. Das heißt ja noch lange nicht, also wir reden ja noch gar nicht darüber, dass dieses Gesetz wirklich kommt. Ob dieses Gesetz kommt, wie es kommt, wenn es kommt und wann es kommt, das ist ja eine total spekulative Sache.
Ja.
Aber ich will noch mal einen Punkt passiert.
Bis dahin wird weiter spekuliert mit den Immobilien. Sie heizen die Spekulation noch an.
Deswegen
ist es ja auch spekulativ. Aber stopp, er darf aber reden jetzt.
Ja, natürlich. Ja. Aber ich habe ihm noch gar nicht gegeben.
Aber die Symbolwirkung, die war doch klar. Und die Symbolwirkung, die ist doch in der Politik auch angekommen. Wenn fast 60% der Berlinerinnen und Berliner sagen, liebe Leute, wir nehmen ein Wort wie Enteignung in den Mund, ein Wort, das vor 4 Jahren noch völlig tabuisiert war. Wenn ich Enteignung gesagt hätte oder gar Sie wären ja in die kommunistische Zelle transferiert worden. Also von daher, da ist jetzt eine Entwicklung in Gang gekommen und die, glaube ich, kann auf dem Markt nur helfen, weil sie diesen Begriff soziale Marktwirtschaft wieder in einen Markt reinbringt, wo er in den letzten 15 Jahren einfach nicht galt. Also die Frage, wie gehen Menschen damit um, dass sie Besitz haben, die andere Menschen unbedingt brauchen zum Wohnen? Wir sind nämlich, und das will ich noch als Schluss sagen, wir sind in einer Situation, wo Energiepreise dramatisch steigen. Und wenn diese Steigerung der Grundpreise für Energie zusammen mit der Angst um die eigene Wohnung, die sich in diesem Entscheid natürlich auch ausgedrückt hat, wenn die zusammenkommen, ist eine sehr explosive Mischung. Gerade in einem Land wie Deutschland, das ja sehr auf Stabilität gesetzt hat. Also wenn wir jetzt einen Kanzler Scholz kriegen, ist das die Fortsetzung von Merkel. Und das Schlimmste, was den Leuten passieren kann, ist, dass sie Angst haben müssen, als Mieterinnen und Mieter irgendwann überhaupt nicht mehr die Kohle zu haben, um ihre Wohnung heizen zu können und dann auch noch ihre Wohnung verlieren. Also das ist ein sozialer Appell.
So schlecht würde ich jetzt nicht über Herrn Scholz reden, wie Sie das tun, dass es die Fortsetzung von Herrn Merkel ist. Das finde ich jetzt auch nicht angemessen.
Ach, kommen Sie.
Bitte.
Also Herr Warnecke, Sie dürfen jetzt auch wieder, aber ich darf vielleicht auch zwischendurch nochmal eine Frage stellen. Also Herr Schulz hat ja ganz konkret das Thema auch Energiearmut angesprochen. Ja, also die Menschen können sich irgendwann im Kontext ja nicht mehr leisten, ihre Wohnung zu heizen. Ja, also gibt es nicht sicherlich beim Eigentumsbegriff in unserer Gesellschaft möglicherweise ein paar Ausnahmen, die die Grundversorgung betreffen? Wohnen, heizen, müssten wir dann vielleicht auch auf das Thema Lebensmittel mal gehen und sagen, große Lebensmittelkonzerne oder Handelsketten dürften nicht mehr in diesem Ausmaße existieren. Schwarzgruppe, Lidl, wo macht es denn dann Halt oder wo wird da eine Grenze gezogen?
Also bei mir ist die Grenze schon überschritten, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Also wir haben ja nun, ein Teil von Deutschland hat ja nun probiert, wie das alles staatlich organisiert funktioniert. Und ich glaube, die Menschen in der
DDR... Naja, er will es ja nicht staatlich organisieren, sondern er will es ja kleinteiliger machen. Ne?
Naja, das ist doch alles immer dasselbe dahergeredet. Das bringt doch alles nicht voran. Also jemand, der ernsthaft vorschlägt, 40, 45 Milliarden Euro für den Erwerb von Wohnungen auszugeben.
Das haben wir
Land,
jetzt
verstanden. Völlig platt. Ja. Nee, jetzt muss ich aber auch mal ausreden. Ja. Sie fragen mich, dann muss ich was sagen.
Nee, aber Sie antworten immer mit anderen Inhalten.
Nee, ich werde jetzt hier gerade gefragt, ob die Grenze für Enteignung erreicht ist. So, und ob eine Alternative,
die
Vergesellschaftung.
Wer ist enteignet worden?
Ich finde die Debatten bereits gefährlich. Sie setzen einen Maßstab, wo ich nicht sehe, den wir wieder einfangen können. Wir laufen hier gerade in eine Phase hinein. Ich weiß auch nicht, wie die Ampelkoalition das hinbekommen will, das wieder einzufangen. Wenn Berlin für 45 45 Milliarden Euro ein paar 200.000 Wohnungen kauft und dann in den nächsten 30 Jahren weitere 45 Milliarden Euro, ja, denn Wohnungen muss man unterhalten, die bleiben nicht einfach so stehen, da reinsteckt. Das ist so die Standardmarge, dass sie innerhalb der ersten 20 Jahre nochmal den Kaufpreis reinstecken müssen an Unterhalt.
Die sind doch top geführt. Die sind doch super geführt von dem Unternehmen, oder?
Da lachen wir beide drüber, das wissen Sie. So. beruhigt mich. Wenn wir dann sehen, hier kommunale Infrastruktur, die hochgelobt wird, wo wir auch beide ganz genau wissen, die kommunale Infrastruktur gerade hier in Berlin, da können Sie doch auch seitenlang drüber schreiben, ob die S-Bahn nur funktioniert oder nicht und wie sich da die linke Partei und die SPD jetzt schon wieder ausspielen gegeneinander. Der eine sagt, wir kaufen die S-Bahn, nachdem er jetzt gerade die Waggons gekauft hat, da brauchen wir die S-Bahn gar nicht mehr kaufen. Und es ist vollkommen grotesk und gleichzeitig, auch mein Lieblingsthema zusammen Berlin. Mit Herrn Flügge, man kriegt nicht mal einen Personalausweis. Wieso sollten die denn in der Lage sein, eine Wohnung herzurichten? Also ich glaube, wir müssen ein ganz anderes Signal setzen. Wir müssen den Menschen allen ermöglichen, selbst eine Wohnung zu haben. Das ist eine Top-Altersvorsorge. Und dass die alle die Möglichkeit haben, in den eigenen vier Wänden zu leben. Davon träumen auch 80% der Deutschen. Das müssen doch politische Ziele sein. Und nicht, dass dann hinterher irgendein Blockwart um die Ecke kommt und sagt, du darfst in der Wohnung wohnen und du darfst in jener wohnen.
Aber der Zug ist doch schon seit 15 Jahren abgefahren. Also wer zahlt denn bitte jetzt noch 600.000 Euro plus für eine Dreizimmerwohnung in Berlin? Ich bitte Sie.
Das sollte niemand machen, das kann ich auch nicht zuraten.
Nee, es sollte niemand machen. Das kann man nicht finanzieren und ich finde auch, dass kein Staat so eine Finanzierung unterstützen sollte. Das ist nämlich pure Spekulation, die da gemacht wird. Und ich finde halt,
Der Staat hat es nicht herbeigeführt. Niedrigzinsen, das ist das eine, mit dem er das herbeigeführt hat.
Das andere ist, dass der Boden verknappt wird,
weil überhaupt kein Bauland mehr ausgewiesen wird, sind wir wieder beim Tempelhofer Feld. Und das dritte ist, dass wir eine Geldentwertung haben und die Leute irgendwie ihr Geld anlegen wollen. So, und das sind alle staatliche Folgen.
Und jetzt wieder Herr Schulz?
Nein. Also ich glaube, jetzt sind wir weit im Wirtschaftssystem gelandet. Also zum einen mal hat der Staat natürlich erstmal diese Möglichkeit geschaffen, indem er die Banken vor dem Zusammenbruch 2008 gerettet hat. Das ist der erste Punkt. Und wenn sich jetzt quasi globale Fonds in einen Bereich stürzen, weil es nirgendwo anders mehr Geld zu verdienen gibt, außer in Aktien vielleicht, was aber unsicher ist, weil Betongold halt stabiler ist, dann kann doch der Staat da nur zum gewissen Teil was tun. Deswegen ist ja die Frage, wie kann eine Politik wieder handlungsmächtig werden? Wie kann sie wieder Einfluss bekommen? Und ich glaube tatsächlich, dass als einzelner Staat das nicht funktionieren wird. Das ist einfach, wir sind in einem globalen Wirtschaftssystem und dann weicht man halt woanders aus. Die Zusammenschlüsse, die internationalen, die haben das auch nicht geschafft bisher. Deswegen ist es ja so wichtig, dass hier Bürgerinnen und Bürger, die direkt betroffen sind, ihre Meinung artikulieren, ihre Meinung ins Spiel bringen, das so deutlich artikulieren, dass es politisches Ziel wird, auch für Parteien, und dass es dann zum Verhandlungsbereich wird, wie man Politik gestalten kann. Und an diesem Punkt sind wir gerade. Wir sind jetzt nämlich in einem Politikbereich, wo gesagt wird, wir haben hier Bürger, die haben eindeutig gesagt, für uns wird es arg eng. Und wir haben eine Politik, die, finde ich, nach 10 Jahren endlich aufwachen muss und sagen muss, wir haben zwar vielleicht viel probiert, aber alles von dem hat nichts gebracht. Wir sind in vielen Städten, um es nochmal zu wiederholen, inzwischen in einer Situation, wo Mietwohnungen absurd teuer geworden sind und Eigentumswohnungen kaum mehr zu finanzieren, selbst für Leute, die einigermaßen ordentlich verdienen. Und weil sie immer damit rechnen müssen, dass in 10 Jahren die Zinsen höher sind und damit ihre ganze Finanzierung platzt. Deswegen brauchen wir im Grunde genommen wieder einen Konsens über die Frage, was darf Wohnen kosten und wer darf daran verdienen.
Und Herr Schulz, welche Hoffnung haben Sie jetzt hinsichtlich der neuen, so sie kommt, Regierung aus Rot-Rot-Grün in Berlin oder Rot-Grün-Rot, dass da so langsam der Turnaround oder die Erkenntnis, die sie gerade beschrieben hat, zum Tragen kommt?
Ich werfe jetzt nochmal das Wort Mietendeckline, damit wir hier noch 10 Minuten mehr haben. Ja. Es gab ja den Versuch dieser Regierung, einen Mietendeckel einzuführen. Das ist gescheitert, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das Land ist dafür nicht zuständig. Das Verfassungsgericht hat nichts darüber gesagt, ob ein Mietendeckel prinzipiell geht oder nicht. Und einer der nächsten Schritte, die sehr viel schneller umzusetzen wären als ein Gesetz, das eine Enteignung in irgendeiner Art befördert, ist eine Möglichkeit, auf Bundesebene einen Mietendeckel einzuführen und beziehungsweise Öffnungsmöglichkeiten für Mietendeckel in bestimmten Regionen zu machen, wo es, genau, da hört, da leiden
ja, sie schon. Ja, aber die Frage,
also allein aber Gedanke, die Frage ist, das heißt, dass das eine, 16 das Landesregierungen auch noch ihren Senf zu geben, das ist allein, gucken Sie mal, Sie haben doch eben, da war ich doch, da habe ich doch zustimmend genickt, als Sie gesagt haben, es ist toll, wenn Bürger ihre Meinung artikulieren, wenn Bürger dem Senat ein Signal mit auf den Weg geben. Da bin ich doch schon mal voll und ganz bei Ihnen. Ja, die Menschen politisch aktiv sind und ein Signal geben wollen, ist schön. So, jetzt kommt die nächste Frage. Wieso haben wir dann nur Bürgerentscheide, die von der Linkspartei getragen werden? Wie wär's denn mal mit einem Bürgerentscheid zum Thema Wohnen, der zum Beispiel von den Parteien der politischen Mitte auf den Weg gebracht wird? Das wäre doch dann
eine Sache. Naja, aber ich meine, dieses Thema ist ja sehr abendfüllend, Herr Warnecke. Das kann man ja auch den Parteien nicht vor.
Sie würgen mich heute noch ab. Ich möchte es mal ausreden.
Sie haben heute gar keine Chance.
Ja, das merke ich.
Sie haben den falschen Gast eingeladen. Das ist ja wie.
Irgendwie der Moderator schießt heute doch.
Das Problem ist, ich höre Sie ja immer. Deswegen möchte ich jetzt mal von jemand anders noch was hören.
Ja, das mal. Also deswegen, also ich fand das schon mal, das ist ja ein prinzipiell richtiger Ansatz. Jetzt sind wir doch nur an dem Punkt, dass die Inhalte, die in diesem Volksentscheid waren, aus meiner Sicht falsch sind. Nicht die Tatsache, dass die Leute im Volksentscheid überhaupt auf den Weg bringen. So, und deutlich Herrn Flügge, der bringt mich immer völlig aus dem Konzept raus, weil er mich dauernd abwürgen will. Und dann kommen Sie jetzt mit dem Mietendeckel um die Ecke.
Genau.
Und da sage ich jetzt nur eine Sache zu. Eben sagen Sie mir in diesem Podcast, dass man aufpassen muss, dass man die Privaten damit nicht erwischt, denn sie wollen was gegen die internationalen Spekulanten machen. Und jetzt kommen Sie mit einem bundesweiten Mietendeckel um die Ecke, der für wen gelten wird natürlich auch?
Na, für alle natürlich.
Na, also.
Natürlich, logisch.
Ja, dann widersprechen Sie sich doch.
Nee, jetzt widerspreche ich mich nicht. Nein. Ich sag noch mal was zu der anderen Situation. Niemand hält die Berlinerinnen und Berliner ab, ein neues Volksbegehren zu starten für eine Bebauung von Tempelhof. Das will aber offensichtlich keiner. Das hätten sie schon längst gemacht. Also wenn dieser Wunsch, den die verschiedenen Parteien immer sehen, Tempelhof zu bebauen, so groß wäre, dass wir da unbedingt was hinbauen müssen, sofort Unterschriftensammlung, 20.000 Unterschriften, zweite Hürde. Und wenn dann so viele Menschen dafür unterschreiben wollen, dann hat man den Entscheid. Aber Volksbegehren werden von den Bürgern betragen, nicht von den Parteien. Bloß weil eine Partei sie unterstützt, heißt es noch lange nicht, dass die Partei sie getragen hat. Das war bei dem Enteignungsentscheid so und das war auch beim Tempelhof-Entscheid so. Der ging gegen alle Parteien. Zum anderen ist es so, das heißt, also wenn jetzt tatsächlich der Wunsch in der Bevölkerung so groß ist, lasst uns Tempelhof zubauen mit 200.000 Wohnungen oder 160.000 oder 5, dann sollen sie mal loslegen. Das geht schnell. Ist innerhalb von 2 Jahren über die Bühne gebracht, wenn man es ordentlich organisiert. Ich glaube, das Problem in der Stadt ist die, dass, auch wenn Sie das anders sehen, die Mieten steigen. Die Mieten sind eindeutig im Verhältnis gestiegen zu dem, was die Leute hier verdienen. Und deswegen, glaube ich, haben diese ersten 10 Monate des Mietendeckels, als dieser galt, schon gezeigt, dass auch das zu einem veränderten Verhalten geführt hat im Verhältnis zwischen Mieterinnen und Vermietern. Und ich glaube, auch das war ein Signal, liebe Leute, wir müssen hier was justieren. Also wenn ein Unternehmen wie die Deutsche Wohnen, die es jetzt heute nicht mehr gibt, aber wenn die hingeht und sagt, ja, wir müssen sozial agieren, dann ist das ein Erfolg einer Maßnahme, die auch nicht so lange Bestand hatte, aber zumindest in dieser ersten 10 Monaten schon was gezeigt hat. Sie hat vielleicht nicht alle Probleme gelöst. Sie hat wahrscheinlich keine Wohnung gebaut. Sie hat wahrscheinlich auch nicht dafür geführt, dass das Angebot jetzt explosionsartig gestiegen ist. Aber alle diese Maßnahmen haben natürlich auch nicht zur Folge, dass sie alles lösen. Es ist ja ein Konglomerat aus verschiedenen Maßnahmen und dahin müssen wir kommen. Und da finde ich, weil Sie mich gefragt haben, was erwarte ich? Ich glaube, das eine ist die Maßnahme vom Bund, den Ländern Möglichkeiten zu geben. Berlin hat ja alles ausgeschöpft. Berlin hat ja alle mietenpolitischen Möglichkeiten ausgeschöpft, die man als Land haben kann.
Der Bund auch.
Und der Bund, ja, wie gesagt, der Mietendeckel wäre eine Option, die könnte man den Ländern noch in die Hand geben.
Und entschuldigen, Herr Warnecke, und erwarten Sie es auch unter einer Beteiligung der FDP?
Im Bund? Sehr spannende Frage. Also ich weiß ehrlich gesagt bei vielen Punkten in diesem Bündnis noch nicht, wie die zusammenkommen sollen. Es gibt ja nicht nur die Mietenpolitik, es gibt ja auch im Klimabereich ganz viele Fragen, wo die FDP grundsätzlich andere Ansätze vertritt als die Grünen. Aber ich finde, man hat im Vorfeld dieser Wahl auf Bundesebene sehr deutliche Signale gesendet, dass man das Problem jetzt erkannt hat. Und ich finde auch, dass FDP, SPD und Grüne gut daran beraten wären, da Signale zu senden. In der Hinsicht, einen Markt zu schaffen, der wieder einigermaßen funktioniert. Weil das Problem ist ja, der Mietmarkt ist ja nichts, was man von heute auf morgen ändert. Man macht ja kein Gesetz und morgen ist die Lage gut. Man macht heute ein Gesetz und in 10 Jahren ist die Lage vielleicht wieder da, wo sie hin
genau, sollte. Genau, aber und vor 10 Jahren haben sich die Parteien auch noch nicht bemüßigt gefühlt, ob nun im Bund oder im Land das entsprechend zu ändern. Ich glaube,
fangen wir mit der Mietpreisbremse an. Die Mietpreisbremse wird vermutlich unter Rot-Grün-Gelb jetzt in die Jahre 15 bis 15 reingehen. Also,
hat nichts passiert.
Ja, und warum? Gehört. Weil die Linkspartei in Berlin systematisch jeden Wohnungsneubau verhindert hat.
Nein.
Doch.
Das hat mit dem Wohnungsneubau auch nichts zu tun.
Naja, sie wollen doch den Markt entspannen, das sagen sie ja selbst.
Wir waren doch schon beim Wohnungsneubau. Wir haben doch schon gemerkt, dass wir Wohnungen, die wir neu bauen, nicht auf den Markt kriegen zu einem Preis, der für die Leute finanzierbar ist.
Ja, aber Entschuldigung, was ist denn Ihre Lösung für das Ganze?
Sie müssen letzten Endes einen Wohnungsneubau schaffen, der so funktioniert, dass die Leute sich das leisten können. Wenn man jetzt einfach nur sagt, wie soll das gehen? Das muss eine staatliche Subventionierung dazu geben, ist doch jetzt schon klar. Also das ist genau, und die Frage ist, in welchem Umfang das passiert und in welchem Umfang man da Subventionen leisten kann, ohne sich irgendwelchen Wettbewerbsgesetzen zu widersprechen. Das ist die Problematik.
Warnecke ist ja ein großer Fan von Baugruppen.
Ja.
Weil dann am Ende sozusagen, also Zustimmung oder nicht so Zustimmung?
Absolut.
Ja, ne? Also dann geht es in die Hände sozusagen auch von Einzeleigentümern, also WGs.
Gibt auch Baugruppen, die Genossenschaften sind.
Von Genossenschaften,
Die Eigentumsverhältnisse muss man da nicht festschreiben. Aber Baugruppen sind doch letzten Endes eine sehr individuelle Lösung, weil wir alle wissen, dass es viel Arbeit braucht, um eine Baugruppe auf die Beine zu stellen. Also ja, wenn
Genossenschaft gilt das Gleiche.
Erst recht. Also wenn Sie eine Baugruppe,
dann hat man wenigstens immerhin noch die eigenen 4 Wände. Das ist eine Sache, die ich finde, das ist psychologisch so wichtig. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das linke Lager diese Eigentumskomponente, dieses Gefühl nicht haben möchte, deswegen so störend mit dem Begriff Eigentum umgeht. Und das finde ich, das ist eigentlich das, was so ein bisschen schade ist. Ich meine, lass doch den Menschen einfach ihre Träume.
Ja, aber wir sind ja hier in einer Großstadt und die Eigentumsverhältnisse sind ja so, dass nicht wie auf dem Land die Hälfte der Leute in der Eigentumswohnung wohnen oder im Einfamilienhaus.
Können sie.
Na, aber dann, was ist denn mit der nachfolgenden Generation? Eine Großstadt, die nur noch aus Eigentumsbesitzern besteht, die ist doch, das kann man machen, das gibt es in anderen Ländern auch, gibt es in Spanien und so weiter.
Die schönste Großstadt der Welt.
Könnte man vor allen Dingen ja auch durch ein Absenken der Grunderwerbsteuer sozusagen den Verkauf ein bisschen flexibler machen, ne?
Es gäbe sicherlich Möglichkeiten, das anzureißen, aber nochmal, ich glaube, die Problematik, also wir haben darüber geredet, wenn jemand eine Wohnung kaufen will für 600.000 Euro für drei Zimmer, ist eigentlich illusorisch. Das heißt, die Situation im Moment ist gar nicht die, um Eigentum zu bilden. Also die Subventionen, die sie dafür geben müssen, die sind so hoch und die Risiken, die man eingehen muss, die sind so hoch, das ist keine naheliegende Lösung. Wir reden jetzt ja nicht über eine Situation, wissen Sie, vielleicht ist ja in 10 Jahren die Situation schon wieder eine andere. Wir müssen jetzt handeln.
Ja, aber Sie haben, ja, das sagen alle, es ist jetzt könnten Sie fast Senatssprecher werden hier, auch unter der neuen Rot-Rot-Grün. Ja, wir müssen jetzt handeln. Ja, das wird mantraartig runtererzählt und der Senat kriegt nichts auf die Kette. Wie man dann noch auf den Senat und die öffentliche Hand vertrauen kann, dass die das jetzt löst, nachdem sie es seit Jahrzehnten nicht gelöst hat.
Macht er ja aber auch nicht, Herr Warnecke, muss man jetzt mal sagen.
Naja, er sagt doch gerade. Er ist doch seine Lösung, sein Lösungsangebot lautet doch nicht, dass die Bürger in Eigeninitiativ vorgehen, sondern er möchte durch Vergesellschaftung staatliches Wohnen wieder auf den Weg bringen. Er möchte keine neue Wohnung bauen, sondern 40 Milliarden für den Kauf ausgeben, damit dem Staat die Wohnung gehört.
Naja, der Punkt ist auf jeden Fall gemacht. Ne? Dadurch wird nicht eine Wohnung mehr auf den Markt gebracht.
Wie gesagt, es ist auch nicht so, dass es ist nicht ein Mittel, das für alles hilft. Das ist doch vollkommen klar. Und es wird eine Mischung geben müssen aus diesen verschiedenen Punkten. Und die Frage wird sein, wie kann man mit einer Mischung aus verschiedenen Punkten möglichst schnell zu einem Ergebnis kommen? Das ist die Problematik.
Da haben wir gute Vorschläge im Haus und Grund
übrigens.
Wenn Sie sagen,
2006 wurde keine einzige Wohnung in Berlin gekauft, gebaut, natürlich nicht, weil damals hat man alles verkaufen müssen. Ich weiß nicht, ob Sie 2006 in dieser Stadt waren. Das war eine andere Stadt.
Ja, leidvoller Punkt meines Lebens, dass ich schon so lange hier lebe. Ja.
Das war ein anderes Leben hier.
Aber natürlich. Es zwingt dir aber auch ehrlich gesagt keiner dazu.
Ja, ich habe das noch nicht so ganz raus, wie man sozusagen nur von Luft und Liebe leben kann.
Aber Homeoffice
muss immer noch arbeiten.
Sie wohnen ja schon nah an der Brandenburger Grenze, ne?
Ja, nun. Ich tue alles dafür.
Also der letzte Schritt, der ist möglich.
Irgendwann eines Tages. Ja, man muss noch Träume haben, oder? Das ist. Oder vielleicht baue ich ja dann als Einziger auf dem Tempelhofer Feld nochmal.
Möglicherweise, so. direkt ganz in alleine der Mitte.
Dann. Ja, genau. So ein Einfamilienhaus mit Jägerzaun, genau.
Genau, das wäre noch was. Mit einem eigenen, selbstgebohrten Brunnen, weil da kein Wasser hinkommt und sowas.
Hast du mich hochgelegt, das stimmt.
Ich muss sagen, ich war jetzt am Wochenende gerade da. Es war bemerkenswert, bemerkenswert voll. Auf der anderen Seite ist der Rasen bemerkenswert vorhanden. Ne? Der ist gar nicht so platt getreten, wie man denkt. Es ist tatsächlich, es hat einen Anschein von Grün auf diesem Feld.
Ja, es ist eine große Weite.
Aber ist es trotzdem ein, ja, es ist eine große Weite und auch eine sehr beeindruckende große Weite. Und da schlagen irgendwie auch zwei Herzen in meiner Brust, weil gerade dieser.
Bei Ihnen schon?
Oh. Ich kenne die.
Jetzt aber.
Naja, aber ich kenne diesen Wohnungsmarkt drumherum sehr gut, weil sehr viele
Freunde. Die sind alle ein bisschen irreal.
Weil sehr viele Freunde von mir drumherum wohnen und die natürlich dort um Wohnungen kämpfen, ne? Gerade in diesem Quartier. Und es ist irgendwie so.
Aber die kämpfen ja um Wohnungen, weil sie dort wohnen bleiben wollen, damit sie aufs Feld gehen können. Und wenn man das Feld immer ein Stückchen kleiner macht, dann ist irgendwann der Anreiz.
Naja, also dieses Feld ist schon.
Die Stadt muss schon was bieten können. Also so.
Ja, diese Stadt bietet schon auch, glaube ich, viel und die Stadt bietet auch drumherum viel. Also ich glaube, aber die Diskussion ist an der Stelle auch ehrlich gesagt abendfüllend. Ich freue mich aber, dass wir trotzdem dann nochmal zum sozusagen einer kleinen Gemeinsamkeit und zum Lachen kommen konnten. Wir sind jetzt, Herr Warnecke, haben stark überzogen. Ich fand, es war sehr unterhaltsam. Auch wenn,
aber die finden die Hörer das auch, Herr Flügge.
Ja, ich persönlich fand natürlich Ihre Redeanteile stark übertrieben in dem Gespräch. Aber
diese Hinweise stelle ich, Herr Warnecke.
Wir werden ja in kurzer Zeit mit einem Kollegen, das verraten wir jetzt aber noch nicht, mit von Herrn Schulz auch nochmal diese Debatte aufbohren. Jedoch aus dem, sag's mal, gesellschaftlich ganz anderen Lager.
Sehr schön.
Das bleibt eine Überraschung. Herr Schulz, aber trotzdem vielen Dank, also nicht trotzdem, sondern vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Das war eine sehr engagierte, mal wieder eine sehr engagierte und viel engagiertere Diskussion als zwischen uns beiden. Das hat uns, glaube ich, sehr viel Freude gemacht und in 2-3 Wochen, Herr Warnecke, sehen wir uns dann wieder zu einem erneuten Gespräch und hoffentlich bleiben Sie so kämpferisch.
Ich gebe mir alle Mühe. Möchte mich auch recht herzlich bei Ihnen bedanken. Hat Spaß gemacht und weiter so. Ich werde darauf achten, was Sie in Zukunft schreiben. Da vielleicht hat der heutige Tag ja zu einer leichten Änderung.
Ja. Nein, ich glaube, okay. Da muss ich Sie ja nicht sagen.
Ich zähle schon mal die Groschen, die ich noch brauche, um eine Eigentumswohnung zu kaufen.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke. Jo.